Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafief, schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Auslandsmagazin heute mit diesen Themen: Iran und seine Proxys. Wie groß ist der Einfluss Teherans? Neuer Vorstoß im UN-Sicherheitsrat. Afrikanische Staaten fordern eine ständige Präsenz. Der Indo-Pazifik im Zentrum der Geopolitik. Die kleine Insel Yonaguni wird aufgerüstet. Und Jugendaufstand in Kenia, wenn sich Künstler und politische Aktivisten zusammentun. Die Lage in Nahost bleibt angespannt. Es gibt weitere Tote im Gazastreifen und im Libanon durch israelische Angriffe. Das melden arabische Quellen heute. Israel seinerseits bangt, fragt sich, wann Iran reagieren wird. Nicht zuletzt auf die Tötung von Hamas-Führer Haniyeh in Teheran. Dazu äußerte sich gestern der israelische Außenminister Katz. Sollte Iran Israel angreifen, fordere er von den westlichen Verbündeten zweierlei: Israel zu schützen und gemeinsam militärisch gegen den Iran vorzugehen. Der Grund: Israel sieht Iran als eigentlichen Aggressor in der Region. Wie groß aber sind Macht und Einfluss Irans? Kann Teheran den großen Krieg gegen Israel ausrufen, seine Proxys in Bewegung setzen? Die Hamas in Gaza, die Hezbollah im Libanon, die Houthis im Jemen? Sie, die sich allesamt als sogenannte Achse des Widerstands begreifen, also gegen Israel und die USA. Unser Korrespondent Paul Jens hat mit Experten gesprochen über Macht und Einfluss Irans in der Region.
Diese Eskalation umfasst alle Mitglieder der Achse des Widerstands. Ich sage, die Achse wird mit Sicherheit reagieren. Die Achse des Widerstands wird definitiv eine Entscheidung treffen,
sagte Abdul Malik Badreddin al-Houthi, der Anführer der Houthi-Rebellen im Jemen, nachdem der Hamas-Führer Haniyeh in Teheran ermordet wurde. Der Houthi-Führer hat damit angekündigt, worauf eine ganze Region gebannt wartet: einen großen Angriff von Iran und seinen Verbündeten auf Israel, das sie für den Tod des Hamas-Chefs verantwortlich machen. Die sogenannte Achse des Widerstands könnte Israel aus allen Himmelsrichtungen angreifen. Die Houthi-Rebellen im Jemen aus dem Süden, im Norden sitzt die Hisbollah im Libanon, im westlich gelegenen Gazastreifen operiert die Hamas und der Iran im Osten. Diese vier Akteure formen die Achse des Widerstands. Hinzu kommen noch Milizen in Syrien und dem Irak. Sie alle verbindet ein Punkt.
Ein großer Faktor der ganzen iranischen Rhetorik, Ideologie ist die Anti-USA-Haltung, Anti-Israel-Haltung. Und da sind eben Gruppen wie die Houthis oder die Hamas definitiv, ich sag mal, berechtigt für die iranische Seite, um eben auch Teil dieser Achse des Widerstands zu werden. Also der gemeinsame Feind eint diese Seiten,
erklärt die Iran-Forscherin Diba Mirzai vom GIGA-Institut in Hamburg. Die Fäden dieses Netzwerks laufen in Teheran beim iranischen Regime zusammen. Allerdings dürfe man nicht davon ausgehen, dass der Iran die verschiedenen Gruppen befehligen kann wie eine eigene Armee, sagt der Iran-Forscher Cameron Martin von der Universität in Sussex.
Der Einfluss des Irans auf diese verschiedenen Gruppen ist unterschiedlich. Auf einige von ihnen hat er mehr Einfluss, auf andere weniger. Aber ich würde sagen, dass der Iran in strategisch entscheidender Hinsicht einen erheblichen Einfluss hat. Aber wie diese Gruppen diese Vorgaben tatsächlich umsetzen, liegt wohl in ihren eigenen Händen.
Am engsten ist die Verbindung zwischen Iran und der Hisbollah im Libanon. Die beiden Akteure verbindet nicht nur der gemeinsame Hass auf Israel und die USA, sondern auch der Glaube. Beide Gruppen folgen einer strengen Auslegung des schiitischen Islam. In den 1980er Jahren hatte der Iran die Hisbollah sogar mit aufgebaut. Heute gilt die Gruppe als dominierende Kraft im Libanon und kontrolliert das Land auch politisch.
Iran's ties with Hezbollah,
Die Beziehungen zwischen dem Iran und der Hisbollah sind sehr stark, sowohl was die religiöse Ähnlichkeit und Verbindung betrifft, als auch aus historischen Gründen und weil die Hisbollah viel zentraler organisiert ist. Deshalb ist es für den Iran leichter, über die Führung dieser Gruppe Einfluss auszuüben.
Auch wenn die religiöse Verbindung weit weniger eng ist, zu den Houthis und der Hamas unterhält der Iran ebenfalls beste Beziehungen. Allerdings agieren diese deutlich autonomer als die Hisbollah. Was den Iran aber nicht davon abhält, auch Houthis und Hamas in erheblichem Maß zu unterstützen.
Was wichtig ist, ist zu betonen, dass sehr viel Unterstützung vom Iran kommt. Also sei es militärisch, auch personell, also dass der Iran wirklich auch vor Ort ist und einige Truppen vielleicht auch ausbildet, dass es eben Waffenlieferungen gibt. Man sieht zum Beispiel auch, dass teilweise Kriegsführungen oder Kriegstaktiken der Houthis oder auch der Hamas definitiv Kriegspraktiken sind, die man im Iran auch sieht. Das heißt, dass der Iran da Einfluss genommen hat.
Der Iran übt also Einfluss auf die Gruppen der Achse des Widerstands aus und liefert auch direkte Unterstützung in Form von Wissen und Waffen. Aber
gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass diese Gruppen eigenständig agieren und dass, wenn es den Iran nicht geben würde, es trotzdem diese Gruppen geben würde und auch diese Konflikte.
Direkt befehligen kann das Regime in Teheran aber wohl kein der Akteure. Trotzdem wird der Iran im Westen häufig als der zentrale Strippenzieher hingestellt. So glaubt zum Beispiel US-Präsident Biden, dass ein Waffenstillstand in Gaza einen iranischen Angriff auf Israel verhindern könnte. Doch dieses Narrativ sei problematisch, meint Diba Mirzai.
Es spielt ja dem Iran in die Karten, wenn das Bild in der Welt entsteht, dass der Iran über alles entscheiden kann. Und dass der Iran alles beeinflussen kann, der Iran so machtvoll ist. Und zum anderen, und das ist eigentlich für mich persönlich viel wichtiger, ist, dass wir damit es nicht schaffen, diese Konflikte nachhaltig zu lösen. Weil wir eben nicht genau hinschauen, uns die Details anschauen und nicht wirklich die Ursachen dieser Konflikte uns anschauen, sondern einfach nur denken, wenn externe Akteure weg sind, dann ist alles gelöst in dieser Region.
Trotz des großen iranischen Einflusses im Nahen Osten muss jeder Konflikt einzeln betrachtet werden. Denn die Achse des Widerstands ist kein einheitlicher Block. Stattdessen verfolgt jede Gruppe ihre eigene Agenda.
Iran und seine Proxys, jeder mit einer eigenen Agenda. Das ist die Einordnung von Paul Jens. Seit dem Ende des Kalten Krieges steht sie im Raum, die Reform des UN-Sicherheitsrats, des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Der Grund, die Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrats spiegelt noch immer die Machtverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz griff die Reform erneut auf, vor etwa einem Jahr in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Hören wir kurz rein.
Eine weitere Zukunftsfrage ist, wie die Vereinten Nationen selbst die Realität einer multipolaren Welt abbilden. Bisher tun sie das nicht ausreichend. Nirgendwo ist das so augenfällig wie bei der Zusammensetzung des Sicherheitsrats. Deshalb freue ich mich, dass immer mehr Partner, darunter drei der ständigen Mitglieder, erklärt haben, in der Reformfrage vorankommen zu wollen. Klar ist doch, Afrika gebührt mir Gewicht, sowie auch Asien und Lateinamerika.
Soweit Olaf Scholz. Wo aber steht das Reformprojekt heute? In dieser Woche haben die afrikanischen Staaten einen erneuten Anlauf unternommen, denn sie fühlen sich ganz besonders unterrepräsentiert. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Es war das erste Mal, dass der UN-Sicherheitsrat darüber diskutierte, wie künftig der afrikanische Kontinent im wichtigsten UN-Gremium vertreten ist. Beantragt hatte die Sitzung Sierra Leone, das im August den Vorsitz im Sicherheitsrat hat und das Thema bis zur UN-Vollversammlung im September voranbringen will. Mit ausdrücklicher Unterstützung des UN-Generalsekretärs. Antonio Guterres sprach von einer historischen Ungerechtigkeit, dass Afrika seit 1965 nur 2 nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat stellen darf. Darunter leidet zunehmend die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen.
We cannot accept.
Wir können nicht akzeptieren, dass das wichtigste Gremium der Welt für Frieden und Sicherheit einem Kontinent mit mehr als 1 Milliarde Menschen keine ständige Stimme gibt. Afrika stellt 28% der UN-Mitgliedstaaten. Fast jede zweite Sitzung im UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit Afrika, ergänzte Guterres. Der afrikanische Kontinent bildet den Schwerpunkt der Arbeit der Vereinten Nationen. Nicht nur wegen der Krisen und Konflikte dort, sondern auch bei der Terrorismusbekämpfung und beim Klimaschutz. Umso unverständlicher, so Guterres, dass afrikanische Staaten im Sicherheitsrat keinen ständigen Sitz haben. Und das, obwohl sie mehr Verantwortung für UN-Friedensmissionen übernehmen als andere Kontinente. Mehr als 40% der UN-Blauhelmsoldaten kommen aus Afrika.
Over 40% of UN peacekeepers are African.
Der Präsident von Sierra Leone, Julius Maada Bio, war extra nach New York gereist, um die Forderungen der Afrikanischen Union zu bekräftigen. Der UN-Sicherheitsrat müsse vergrößert werden. Afrika verlangt 2 ständige Mitgliedstaaten im wichtigsten UN-Gremium und insgesamt 5 nichtständige Mitgliedstaaten statt bisher nur 3. Und es dürfe nicht länger sein, dass die 5 Nachkriegsmächte mit ihrem Veto Beschlüsse des Sicherheitsrates verhindern können.
Africa wants the veto abolished.
Afrika will das Veto abschaffen, aber wenn die UN-Mitglieder daran festhalten wollen, dann müssen es aus Gerechtigkeitsgründen alle 9 ständigen Mitglieder bekommen.
As a matter of justice.
In den anschließenden Redebeiträgen gab es viel Verständnis für die Forderungen Afrikas. In den Zwischentönen wurde jedoch deutlich, dass sich Russland und China zwar als Anwälte afrikanischer Interessen darstellen, aber kein wirkliches Interesse daran haben, ihre Sonderstellung im Sicherheitsrat aufzugeben, schon gar nicht ihre Vetomacht. Auch die US-Regierung stand lange auf der Bremse, bis US-Präsident Joe Biden vor 2 Jahren Unterstützung für eine Reform des Sicherheitsrates ankündigte. Für die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield ist eine stärkere Vertretung Afrikas im Sicherheitsrat auch ein persönliches Anliegen. Die afroamerikanische Spitzendiplomatin Linda Thomas-Greenfield ist überzeugt, dass Afrika in den nächsten Jahrzehnten immer wichtiger wird.
Already home to over 1.2 billion people.
Schon jetzt leben mehr als 1,2 Milliarden Menschen in Afrika. Die Hälfte von ihnen ist jünger als 19 Jahre. Afrikas Bevölkerung wächst schneller als irgendwo sonst. 2050 wird jeder 4. Erdbewohner Afrikaner sein.
Auch die sogenannten G4-Staaten, Deutschland, Indien, Brasilien und Japan, befürworten eine stärkere Vertretung Afrikas im Sicherheitsrat, streben allerdings selbst nach einem ständigen Sitz. Eine solch umfassende Erweiterung wiederum lehnt eine große Gruppe von Staaten ab, angeführt von Italien, Kanada und Mexiko. Wegen der Vielzahl unterschiedlicher Interessen sind Reformversuche des UN-Sicherheitsrates in den vergangenen 25 Jahren immer wieder gescheitert. Erst seit sich die Biden-Regierung grundsätzlich zu einer Reform bereit erklärt hat, ist wieder Bewegung in die Diskussion gekommen. Der UN-Experte Daniel Forti von der unabhängigen Denkfabrik International Crisis Group hält eine stärkere Präsenz Afrikas für dringend erforderlich in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts. Dennoch sieht er die Reformversuche als gordischen Knoten, weil 2/3 der UN-Mitgliedstaaten zustimmen müssten und alle 5 Vetomächte. Die politischen und verfahrenstechnischen Hürden bleiben unglaublich hoch, meint Daniel Forti.
The procedural and political obstacles to Security Council reform remain incredibly high.
Auch deshalb wollen die afrikanischen Staaten nicht länger auf eine Gesamtlösung warten, sondern den Beschluss für eine bessere Vertretung Afrikas möglichst bald vorziehen. Verzögertes Recht ist verweigertes Recht, sagte der Präsident von Sierra Leone.
Justice delayed is justice denied.
Schon im September könnte es zum Schwur kommen. Dann soll die UN-Vollversammlung einen Zukunftspakt beschließen. Darin geht es auch um Reformvorschläge für das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen. Die Federführung für diesen Zukunftspakt haben übrigens Deutschland und Namibia. Keine leichte Aufgabe, bedenkt man, wie unterschiedlich die Interessen der Mitgliedstaaten sind. UN-Generalsekretär Guterres appellierte an alle, sich konstruktiv einzubringen. Ich fordere alle Mitgliedstaaten auf, ihre Ideen einzubringen, damit afrikanische Stimmen gehört, afrikanische Vorschläge unterstützt und afrikanische Bedürfnisse erfüllt werden. Doch selbst wenn im September grundsätzlich beschlossen würde, Afrikas Präsenz im Sicherheitsrat zu verstärken, dann müsste noch ein weiteres Problem gelöst werden. Und das müssten die afrikanischen Staaten unter sich ausmachen, betont UN-Experte Daniel Forti. Sie sind sich nicht einig, wer dann als ständige Vertreter in den Sicherheitsrat kommt. Sie konnten sich nur auf die Zahl einigen, nicht aber, welche Staaten es sein sollen.
Eine schwierige Reform, soweit die Analyse von Martin Ganselmeier. August 2022. Vor zwei Jahren besuchte Nancy Pelosi Taiwan, demonstrativ, um sich solidarisch zu zeigen mit Taiwan gegen China. Pelosi, zu dem Zeitpunkt war sie Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten und sie war höchstrangige US-Vertreterin in Taiwan seit 25 Jahren. Ein Besuch mit Symbolkraft also. China reagierte heftig, sprach von Provokation, führt heute immer aggressivere Manöver in der Nähe von Taiwan durch. Der Indopazifik, er ist heute die Region, in der sich die USA und China feindlich gegenüberstehen. Die Folge, es gibt immer mehr militärische Präsenz und es wird aufgerüstet. So auch die kleine japanische Insel Yonaguni. Sie ist Taiwan vorgelagert, liegt etwa 110 Kilometer entfernt vor Taiwan im Ostchinesischen Meer. Beide, die USA und Japan, rüsten hier auf. Andreas Schmidt hat die Insel und ihre Bewohner aufgesucht.
Schon morgens um 6 ist es drückend heiß, sogar auf dem Wasser. Der Fischer Hirotoshi Ogimi will heute einen Schwertfisch fangen. Besser 2 oder 3. Die sind beliebt und bringen gutes Geld. 4 Seemeilen sind es für den Fischer von seiner Heimatinsel Yonaguni bis zu den Fanggründen. Er glaubt, dass die traditionelle Musik die Fische anlockt. Und ein bisschen Mut macht sie auch hier draußen, denn die Angst fährt mit. Da und da sind vor 2 Jahren 2 chinesische Raketen im Wasser eingeschlagen, in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans. Das ist Fakt. Seit 2 Jahren weitet das chinesische Militär seine Manöver um Taiwan immer weiter aus und bedroht damit auch die japanischen Gewässer bis nach Yonaguni. Erst einmal braucht Hirotoshi Ogimi Köderfisch. Den Gelbflossen-Thunfisch mögen die Schwertfische am liebsten. Morgens kocht der Pazifik hier von den jagenden Schwärmen. Doch der Spielraum für die Fischerei hier wird immer kleiner. Denn die Frachtschiffe fahren jetzt aus Sicherheitsgründen einen großen Bogen um Taiwan, immer dichter an seine Fanggründe heran. Früher sind die Frachtschiffe eigentlich in der Mitte des Fahrwassers gefahren. Aber es gibt immer mehr, die näher und näher an Yonaguni heranfahren. So sieht die Lage derzeit aus. Gerade einmal 1500 Menschen leben auf Yonaguni, ganz im Südwesten von Japan. Jahrzehntelang kamen vor allem Menschen her, um die Natur zu genießen und die Ruhe. Sogar eine Herde halbwilder Pferde gibt es hier. Niemand weiß, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Gemächlich trotten sie an einer schwer bewachten Basis der japanischen Sicherheitskräfte vorbei. Seit 8 Jahren rüstet Japan die Insel auf. Gemeinsam mit dem US Marine Corps üben sie jetzt, die Insel gegen einen möglichen Angriff Chinas zu verteidigen. Ein hochauflösendes Radar überwacht den Luftraum. Sirrend dreht sich die riesige Antenne. Robert Turner, ein amerikanischer General, ist zum Manöver auf die Insel gekommen. Er warnt vor der Aufrüstung Chinas. Die chinesischen Manöver bedrohen die regelbasierte Ordnung, die Frieden und Wohlstand in der Region seit Jahrzehnten gesichert hat. Gemeinsam mit Japan verstärken wir ständig unsere Bereitschaft, damit wir auf jede Aggression vorbereitet sind und, wenn es sein muss, entschieden antworten zu können. Schritt für Schritt bauen Militärs die Insel jetzt zu einer Überwachungsstation aus und zu einer Abschussbasis für Flugabwehrraketen. Das gefällt hier längst nicht allen. Eine kleine Gruppe von Demonstranten erwartet Robert Turner am Flughafen. Sie fordern, sich lieber mit China zu verständigen, als weiter zu eskalieren. Aber der amerikanische General reist ab, ohne ein Wort mit den Demonstranten gesprochen zu haben. Die Inselverwaltung bleibt jetzt mit einem riesigen Problem zurück. Der Bürgermeister Kenichi Itokazu muss Evakuierungspläne ausarbeiten, damit er im Ernstfall, bei Katastrophen oder Krieg, alle Zivilisten von der Insel schaffen kann. Weder die Präfektur Okinawa noch die Zentralregierung in Tokio hatten zufriedenstellende Antworten parat. Es war überhaupt nichts vorbereitet. Jetzt haben sie endlich begonnen, sich zu bewegen und uns zu helfen. Ein Inselparadies, das langsam sein Gesicht verändert. Bei manchen weckt das düstere Erinnerungen. Im größten Ort der Insel, Kubura. 20 Enkelkinder und 30 Urenkel hat Hatsumi Otomo. Durch Glück, wie sie sagt. Sie ist jetzt 89 Jahre alt. Als Mädchen hat sie erlebt, wie alliierte Bomber zum Kriegsende die Insel verwüsteten.
Von hier in Richtung Süden war alles verbrannt. In den Schutzräumen sind auch Leute gestorben. Jedes Haus hatte damals einen gegraben.
Hatsumos Neffe führt uns zu einer Höhle hinter dem Haus. Hier hat sie sich damals mit ihrer kleinen Schwester auf dem Arm und dem Rest der Familie versteckt. Das Haus der Familie war abgebrannt. Diese Höhle hat unserer Familie das Leben gerettet. Seitdem will in der Familie Otomo niemand mehr etwas von Militär und Krieg wissen.
Ich will, dass das Leben meiner Enkel beschützt ist. Ich bin schon alt, es ist egal, wann ich sterbe. Aber meine Enkel haben ihr Leben noch vor sich.
Japan will Taiwan beistehen. Der Bürgermeister von Yonaguni unterstützt das auch. Aber eigentlich wäre er mit seiner kleinen Insel gerne weiter draußen im Ozean, weit entfernt von den Problemen. Ich wäre gerne von dieser Situation befreit. Im Moment gibt es so viele Dinge, die mich nachts nicht schlafen lassen. Die Schwertfische beißen nicht an diesem Tag. Der Fischer Hirotoshi Ogimi macht sich aus den Thunfischen Sashimi zum Mittag. Er will den militärischen Schutz, damit er mit seinem Boot wieder weiter rausfahren kann. Dadurch, dass es unsere Selbstverteidigungskräfte gibt, entsteht ein gewisser Abschreckungseffekt. Sonst würde China sehr schnell angreifen. Die Spannungen im Indo-Pazifik nehmen zu. Hirotoshi Ogimis kleine Insel rüstet auf. Und er glaubt, dass es dazu im Moment keine Alternative gibt.
Die Insel Yonaguni, auch sie im Fokus der Geopolitik. Andreas Schmidt hat uns die Lage dort beschrieben. Thank you. Seit 7 Wochen jetzt halten sie an, die Proteste junger Menschen in Kenia. Sie protestieren gegen Korruption und Verschwendungssucht ihrer Eliten, wollen eine bessere Politik. In Teilen haben sie Erfolg. Das Kabinett wurde aufgelöst, besonders korrupt geltende Minister aber wurden wieder eingestellt. Doch den Widerstand bremst das nicht. Im Gegenteil. Der Grund: Künstler und Aktivisten haben sich zusammengetan. Konzerte begleiten die Proteste, Forderungen werden gerappt, Songs umgedeutet. Bettina Rühl aus Nairobi.
Einen tanzbaren Partysong hatte das kenianische Rap-Duo Vadaglis im Sinn, als es Anfang Juli den Titel Anguka Nayo veröffentlichte. Aus dem Kiswahili übersetzt heißt das etwa »Lass es krachen«. In Sheng, einem städtischen Slang, geht die Bedeutung tiefer und meint »weg damit«. Innerhalb weniger Tage wurde der Titel zum Soundtrack der Proteste von Kenias Gen Z, den jungen Menschen unter 30.
First of all, it's catchy.
Der Rhythmus ist eingängig und der Text fasst in Worte, wofür wir jungen Menschen kämpfen. Shakira Wafula ist eine der bekanntesten Aktivistinnen der protestierenden Gen Z, seit sie die Konfrontation mit einem Polizisten in Kampfmontur nicht scheute. Das ist rund einen Monat her. Die Protestierenden haben seitdem einige fast spektakuläre Erfolge errungen. Wir haben das Finanzgesetz abgelehnt und es wurde zurückgenommen. Wir haben ein besseres Kabinett verlangt und der Präsident hat das alte Kabinett aufgelöst. Selbst wenn in dem neuen fast dieselben Leute sitzen, hatten wir zumindest diesen kurzen Moment des Sieges, in dem das gesamte Kabinett aufgelöst war. Die geplanten Steuererhöhungen sollten helfen, ein Milliardenloch im Haushalt zu stopfen. Nun besteht das Finanzloch weiter und Kenia leidet unter einer Schuldenlast, die kaum noch zu bedienen ist. Um den Haushalt in den Griff zu bekommen, hatte Präsident Ruto der Bevölkerung seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren immer mehr Steuern und Abgaben aufgebürdet. In der Bevölkerung wuchsen deshalb Wut und Verzweiflung. Viele fühlen sich mit dem Rücken an der Wand. Das gilt besonders für Kenias junge Generation, die jetzt auf die Straße geht. Not und Perspektivlosigkeit haben sie politisiert. Wie viele andere auch, war die 27-jährige Sipora Akinyi in diesen Tagen erstmals bei Demonstrationen.
I am unemployed.
Ich bin arbeitslos. Dabei habe ich versucht, mich bei verschiedenen Stellen zu bewerben. Aber um einen Job zu kriegen, braucht man Verbindungen. So nennen wir das, wenn man jemanden in dem Büro oder Unternehmen kennt, der einem hilft, die Stelle zu kriegen. Jemand wie ich, der keine Verbindungen hat, bekommt keinen
Job.
Dass sie Soziologie studiert hat, hilft ihr wenig. Ein funktionierendes Sozialsystem oder eine Art Bürgergeld gibt es in Kenia nicht. Wer keinen Job hat, kämpft ums Überleben. Und während Ruto der Bevölkerung predigt, das ganze Land müsse den Gürtel enger schnallen, zeigte er sich selbst bei einem Gottesdienst mit einem 3.000-Dollar-Gürtel. Zu seinem Outfit gehört auch eine Armbanduhr für mehrere 10.000 Dollar. Anguka Nayo oder weg damit, das heißt jetzt auf der Straße, Ruto must go, Präsident Ruto muss gehen. Bei der Mobilisierung helfen das Internet und Kunst oder Theater, aber auch die Musik.
So it's more of like giving life.
Durch die Kunst bekommt die Bewegung mehr Leben, aber sie hilft auch bei der politischen Bildung. Musik und Kunst haben außerdem eine heilsame Wirkung. Sie helfen dabei, dass wir uns auch mal entspannen. Gleichzeitig bringen sie noch mehr Leute dazu, sich hinter die Ziele der Bewegung zu stellen. Die Ziele: Transparenz in den Staatsfinanzen, ein Ende der Verschwendung. Dann werde vermutlich auch Geld frei, um die Schulden zu bedienen, meint Shakira.
Wenn Künstler und politische Aktivisten mit einer Stimme sprechen, Bettina Rühl war das aus Kenia. Ein weiterer Erfolg. In dieser Woche hat die Justiz in Nairobi entschieden, dass Polizisten fortan identifizierbar sein müssen, um zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Bei den Demonstrationen waren 60 Menschen ums Leben gekommen, auch infolge von scharfer Munition, die Polizisten in Zivil abgaben. Das war unser Auslandsmagazin. Wir haben auf den Indopazifik geschaut und nach Kenia. Unsere Themen auch: die Rolle des Iran in der Region und die Reform des UN-Sicherheitsrates. Ich bin Susanne Elka-Fief. Haben Sie Dank fürs Mitkommen, fürs Interesse am Ausland und an der Welt.